Ja, in der Schule ist es manchmal so, nehme ich an, ist jetzt schon seit Lehrer, als ich in der Schule war, bin, dass man je nachdem vielleicht einen Vortrag hört und dann nachher muss man eine Prüfung ablegen. Über das, ihr habt es jetzt umgekehrt gemacht, ihr habt die Prüfung schon abgelegt gehabt beim Res und jetzt gehört ihr noch etwas dazu. Ich hoffe, wenn ihr, auch wenn ihr die Prüfung natürlich mit Bravour bestanden habt, hoffe ich, dass ihr trotzdem mir noch ein Moment zuhört. Wir kommen nämlich zum dritten Teil von dieser Predigtserie über Bergpredigt im Lukas-Evangelium. Und Bergpredigt im Lukas-Evangelium ist darum das Thema, weil das Jahreslos für 2021 eben aus der Bergpredigt im Lukas kommt. Lukas 6, 36, ihr seht da den Vers im Zentrum. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und heute kommen wir jetzt also zu dem Text, wo dann mit dem Vers auch abschließt. Also bis jetzt haben wir ja schon hinten nach dem Vers einen Text gesehen und wir haben einen Text gesehen vor dem Vers und jetzt kommen wir eigentlich so zu dem, wo dann auch der Vers drin eingebettet ist. Mit dem und mit nächstem Sonntag, wo wir es dann abschliessen. Und ich lese auch jetzt den Text noch, wo wir eben vorher so ein bisschen als Lückentext hatten, aus dem Matthäus und jetzt eben der Paralleltext, unser Text aus dem Lukas 6, ab dem Vers 27. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halte ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung, so handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ja, der Text, als ich das so gelesen habe, ist mir so der Gedanke gekommen, das ist ein bisschen wie ein Filetstück von christlicher Ethik. Und da dachte ich, ich möchte dieser Frage ein bisschen nachgehen. Ja, wie sieht denn so eine christliche Ethik aus? Und ich möchte, um das zu beantworten, auch nochmal die Gliederung vom Lukas-Evangelium, die ich letzte Woche schon gebraucht habe, auch nochmal beiziehen. Ganz kurz nochmal für die, die das letzte Woche nicht mitbekommen haben. Das ist eine Gliederung von Roger Liebi. Und er sagt, dass man das Lukas-Evangelium in zwei Teile aufteilen kann. Teil 1, das Kommen Jesu Christi, bis Kapitel 9,50. Und dann ab Kapitel 9,51 kommt der zweite Teil. Im ersten Teil geht es ums Kommen, im zweiten Teil geht es um sein Weggehen, das Weggehen Jesu Christi. Und er sagt dann, dass man jeden Teil, also die beiden Teile, wieder in 5 Teile kann unterteilen und jeweils die 5 Teile dann wieder jeden in 2 Teile. Also so ganz kurz. Und wir sind jetzt da in dem dritten Teil vom ersten Teil. Und dort ist es wieder so, dass spannenderweise es eigentlich immer so zwei Texte hat, die sich gegenüberstehen, die sich je nachdem ergänzen oder erklären. Und da haben wir die Aufstellung. Und wenn man jetzt schaut, unser Text heute, das ist ja der Text Nummer 6. Er ist jetzt noch ein bisschen anders gegliedert, bei ihm geht der Text noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt bei Vers 36 aufgehört. Und der Text, der jetzt da gegenüber steht, wäre Lukas 5, 33 bis 35. Und den möchte ich euch auch noch gerade lesen, so ein bisschen zum Verständnis von dem Text, den wir vorher gelesen haben. Lukas 5, 33 bis 35. Darauf hielten die Pharisäer und ihre Gesetzeslehrer Jesus vor, die Jünger des Täufers Johannes fasten oft und verrichten Gebete, so wie es auch unsere Jünger tun. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus antwortete, ihr könnt doch nicht verlangen, dass die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie fasten. Bei dieser kurzen Begebenheit, wo Jesus da auf die Pharisäer trifft, die ihm da vorhalten, dass seine Jünger nicht fasten, geht es um das Verhältnis der Jünger Jesu, und damit eigentlich ein Stück weit auch Jesus selber, ihr Verhältnis zum Gesetz. Also man hat ihnen vorgeworfen, diesen Jüngern, oder sie haben Jesus vorgeworfen, deine Jünger, die fasten nicht. Das heisst, die halten das Gesetz nicht. Die halten unsere Regeln nicht ein, die wir aufgestellt haben. Es war ja so, dass das pharisäische Denken, das ist sehr stark geprägt von ganz vielen Regeln. Zum Beispiel haben sie eben die Regel gehabt, dass man wöchentlich, jeweils am Montag und am Donnerstag, einen Tag gefastet hat. Du kannst die ganze Bibel durchforschen, du wirst nie irgendeinen Vers sehen, der dir sagt, du musst jede Woche am Montag und am Donnerstag fasten. Die Bibel ruft auf zu fasten, das kann etwas gut sein, aber es steht nie, du sollst jede Woche am Montag und Donnerstag fasten. Aber für die Pharisäer, sie haben das weitergeführt. Sie haben die Gesetze, die da waren, die wir vor allem in den ersten Büchern der Bibel finden, haben sie sehr stark ausgeweitet. Und ihr Verständnis war, ein richtiger Jünger, eine richtige religiöse Person, die muss sich buchstabengetreu an diese Regeln halten. Also es geht da um das Verhältnis von der Jünger Jesu, von Jesus selber mit dem Gesetz. Und um das Gleiche geht es eigentlich auch in der Bergpredigt. Die Bergpredigt tut ja Jesus wie ein Gesetz. Also wenn man jetzt vom Gesetz redet, wenn man sagt, die 10 Gebote, tut er ja eigentlich auslegen. Und da tut er darüber reden. Ganz stark kommt das auch beim Matthäus eben dann noch fast mehr als beim Lukas raus, wo man so bekannte Verse findet, wo er zum Beispiel sagt, eben das ist so das, wo wir ein bisschen vorher gehört haben, mit dem ihr habt gehört, ich aber sage euch, also zum Beispiel ihr habt gehört, du sollst nicht morden, ich aber sage euch, wenn du schon einen bösen Gedanken hast, je nachdem, über deinen Nächsten, dann hast du schon geistlichen Mord begangen. Oder bekannt auch mit dem Ehebruch. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich sage euch, wer eine Frau begehrlich angeschaut hat, mit ihr schon die Ehe gebrochen. Also eigentlich eine Auslegung vom Gesetz oder auch ein Stück weit der Weiterführung. Spannend, weil da eben gerade er eigentlich quasi an dem aufgehängt wird, Jesus. Und man sagt ja, ihr dürft ja das Gesetz nicht halten. Das habe ich bereits erwähnt, das jüdische und insbesondere das orthodoxe Verständnis vom Gesetz ist sehr einengend gewesen, eben mit all den Regeln, die man hat müssen, befolgen. Und es hat so ein Gefühl gegeben, oder gibt es vermutlich heute noch, kann auch in einem christlichen Umfeld passieren, wenn man eben sehr gesetzlich unterwegs ist, so eine stetige innere Beunruhigung, also immer so ein der Gedanke, bin ich jetzt gerade irgendetwas Falsches am machen oder erfülle ich jetzt gerade die Gesetze? Und es ist so ein das Lebensgefühl gewesen, das sie hatten. Also ein Mensch, der richtig religiös ist, der muss stetig so ein in einer Beunruhigung leben. So ein die Angst, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Dampfer. Und Jesus stellt das komplett Gegenpol zu dem. Er sagt, im christlichen Leben geht ein Stück weit um ein Fest. Es geht darum, dass die Braut mit einem Bräutigam zusammen festet. Also Jesus macht einen grossen Kontrast da und tut natürlich auch ein Stück weit macht er da wirklich einen sehr starken Messias-Anspruch. Also eigentlich ist es klar, wenn er sich mit dem Bräutigam vergleicht, dann ist klar gewesen, was sein Anspruch ist. So viel vielleicht zu den Stimmen, die manchmal sagen, ja, Jesus hat sich ja selber nie als Messias deklariert. Das macht er da zum Beispiel in dem Beispiel sehr stark. Das Bild von einem Hochzeitsmahl oder von Hochzeit, von Bräutigam, von Braut, das finden wir eigentlich an vielen verschiedenen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel, wenn wir an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen denken, die sich vorbereitet oder sollten bereit sein für die Ankunft vom Bräutigam. Oder wenn wir dann in die Offenbarung schauen, wo uns dargelegt wird, wie wir dann einst im Himmel werden das Hochzeitsmahl einnehmen mit dem Lamm. Das ist also das Bild, wo sehr stark war. Und Hochzeit ist natürlich auch etwas, was ganz stark in der Kultur noch ganz anders war. Dazumal, wo man dann eben auch nicht nur einfach irgendwie einen Abend oder einen Tag, sondern das ist dann eine ganze Woche gegangen. Und indem, dass Jesus ein bisschen, sondern ganz stark das Bild eigentlich auf den Kopf stellt, das erinnert uns ein Stück weit auch an den Text von letzter Woche, wo es ja unter anderem um die Freude gegangen ist, wo es geheißen hat, freut euch, ihr geistlich Armen zum Beispiel. Also schon dort hat Jesus das komplett auf den Kopf gestellt und hat gesagt, die können sich freuen, wo? Und es sind ganz andere Personengruppen gewesen, als die, die man so spontan als die würde bezeichnen, die sich freuen. Und wo einfach zeigt, es geht natürlich in unserem Leben auch um Gesetz. Also es ist nicht so, Jesus sagt dann ja auch, übrigens auch in der Bergpredigt beim Matthäus, sagt er, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz in dem Sinn aufzulösen, sondern natürlich geht es auch in unserem Leben darum, dass wir Leitplanken haben, die uns helfen können. Aber er sagt, es ist etwas freudig gewesen. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie in ein Gesetz hineinzwängen, wie in ein Korsett. Und das habe ich bereits letzte Woche erwähnt. Ich finde es spannend, dass im Galater 5, wo da die Früchte vom Geist aufgezählt werden, dass die Freude ganz prominent an zweiter Stelle kommt. Je nach Auslegung sogar an erster Stelle. Für mich ist es so ein bisschen der erste, was heisst Liebe, das ist für mich wie so ein bisschen ein Überbegriff und dann eine Beschreibung, wie die Liebe aussieht. Und zuerst dann ist dann die Freude. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all diese hat das Gesetz nichts einzuwenden. Wenn ich jetzt auf das Verständnis schaue von diesen Pharisäern, dann wäre für mich wahrscheinlich das, die Frucht, die sie am meisten danach müssten streben, wäre wahrscheinlich die Selbstbeherrschung. Es ist ja nicht so, dass das wertend ist. Also, dass es die ersten sind, Früchte sind die, die noch ein bisschen wichtiger sind. Das ist dem nicht eine wertende Liste. Und doch finde ich es irgendwie bezeichnend, dass die Freude ganz am Anfang steht und Selbstbeherrschung, die auch dazugehört, die auch eine Frucht ist, die auch wichtig ist, dann aber erst am Schluss kommt jetzt in dieser Aufzählung. Ja, dann schauen wir doch jetzt das Filetstück von dieser christlichen Ethik, wie ich gesagt habe, ein bisschen genauer an und schauen mal, wie sieht dann die christliche Ethik aus. Ich möchte euch zuerst einmal die ersten 2 Verse noch mal lesen. Sie sehen sie ja da eingeblendet. Aber euch, die ihr mir zuhört, da hat er übrigens auch nochmal den Fokus weiter aufgetan. Man hört vorher bei diesen Seligpreisungen, redet er explizit so aus dem Text raus, eigentlich zu seinen Jüngern. Und dann tut es eigentlich ausweiten zu all denen, die jetzt da versammelt sind. Und man hat auch schon gesehen, das sind ganz viele gewesen. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Wenn ich so die 2 Verse ein bisschen näher anschaue, dann fällt mir auf, dass es da um etwas sehr Umfassendes geht. Um etwas, wo unser ganzes Handeln im ganzen Spektrum eigentlich umfasst. Wir haben einerseits dass wir sollen tun, also tut Gutes. Könnte man eben als Symbol so die Hand nehmen. Also da geht es konkret um, dass wir die Liebe umsetzen, dass wir konkret etwas tun. Tut Gutes. Denen, wie steht es da, die euch hassen. Dann geht es aber weiter. Wir sollen segnen, die uns verfluchen. Das ist, betrifft dann mehr so unsere Worte, die wir weitergeben. Wir sollen Wort sein vom Segen und nicht Wort vom Fluch. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Für mich so spontan, wenn ich die Aufforderung höre, ich soll die segnen, die mich fluchen, dann stelle ich mir das mehr so im Gebet vor. So ein bisschen quasi eben, ich weiss, vielleicht jemand hat mich vielleicht irgendwie schlecht behandelt oder weiss auch nicht, was etwas gesagt, was ich mir nicht gut hat, dann sehe ich das wie so eine Aufforderung, ich müsste doch eigentlich jetzt im Gebet die Person segnen. Spannend finde ich aber, dass das Gebet nachher explizit noch erwähnt wird. Also es geht wirklich noch weiter als nur einfach, nur in Anführungszeichen, in meinem persönlichen Gebet, sondern dass ich konkret, vielleicht auch hörbar, vielleicht sogar für die Person hörbar, aber natürlich in einem guten Geist, nicht in dem Sinn hörbar, dass man wie sagt, ja, ich bin besser als du, sondern dass man hörbar die Person segnet. Und dann eben geht es noch weiter, wir sollen auch beten für die, die uns Böses tun. Und da habe ich wie so gefunden, das geht dann noch viel mehr auch in die Gedankenwelt rein. Also natürlich tun wir ja auch öffentlich, je nachdem laut beten oder miteinander beten. Aber so das persönliche Gebet, das ist ja auch sehr stark mit der Gedankenwelt verknüpft. Ist auch irgendwo, zumindest erlebe ich das so, ja auch noch etwas Intimes, wo man wie nur zwischen sich und Gott macht und wo dann eben auch einen grossen Einfluss auf die Gedankenwelt hat. Ich finde, Gebet ist auch etwas extrem Ehrliches eigentlich. Also ich finde es schwierig, jetzt eben jemand für jemanden zu beten, ihn zu segnen, wenn ich es nicht ehrlich meine, Gott gegenüber. Also so wie als Aufgabe, jetzt sage ich den, aber eigentlich meine ich es gar nicht. Das ist etwas, was sehr weit geht und wo auch die ganze Gedankenwelt beeinflusst. Und andersrum ist es auch wieder, wenn ich jemanden bewusst segne, dann beeinflusst das ja auch wieder meine Gedankenwelt zum Positiven. Es kann auch eine Proklamation sein, auch etwas, wo man vielleicht im Herzen noch Mühe hat, um es wirklich zu meinen oder wirklich zu glauben, aber es kann auch eine Entscheidung, eine Proklamation sein. Also das sind so wie drei Ebenen von unserem Handeln. Und so sehen wir, dass die christliche Ethik etwas ist, was sehr umfassend ist. Und in all dem Sinne geht es ja darum, dass wir lieben, heisst es da, liebet eure Feinde. Und ihr wisst das vermutlich, habt ihr sicher auch schon gehört, dass es im Griechischen, das ist ja ein Text, der im Griechischen geschrieben ist, drei Arten von Liebe gibt, oder drei Wörter, die für Liebe gebraucht sind. Es gibt das Wort Eran, wo so die leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Also wenn zwei Menschen miteinander in Beziehung sind, dann bezeichnet man das mit dem Wort. Oder es gibt auch das Wort Philein, wo eigentlich das die Liebe bezeichnet, wo ich zu meinen nächsten Personen habe, also zum Beispiel zu meinem Sohn, zu einer Tochter oder vielleicht zu einer Mutter, zu meinem Vater, einfach so die Personen, die mir ganz näher sind. Und dann gibt es eben das bekannte Wort, und das ist das Wort, das da natürlich gebraucht ist, das Wort Agapan, wo es extrem umfassendes Wort ist, das auch ein herausforderndes Wort ist, wenn wir eben daran denken, dass es geht darum, dass wir unsere Feinde so lieben sollen. Es ist ein Ausdruck von tätigem Wohlwollen gegenüber einem anderen Menschen. Es besagt, dass ich stets nur das Beste für den anderen Menschen im Auge habe, ohne Rücksicht darauf, wie er sich mir gegenüber verhält. Es steht für eine Entschlossenheit, ein Ziel zu verfolgen, der Person gegenüber freundlich und gut zu sein. Und die Wortwahl da ist natürlich bezeichnend. Weil, wenn wir ehrlich sind, ist es ja einfach, das kommt ja aus dem Text raus, jemanden, der uns näher ist, zu lieben. Es ist nicht so schwierig, sage ich einmal. Es ist ja, man braucht ja im Englischen zum Beispiel, wenn man davon redet, von zwei Verliebten, dann sagt man ja, sie fallen in die Liebe rein. Und so ist es doch, wenn man jemanden um sich herum hat, wo man gern hat, dann ist es einfach, die Person zu lieben. Oder das Kind, das hat man spätestens in dem Moment, wo man das erste Mal im Arm hebt, dann liebt man das einfach. Also es ist nicht ein Verdienst dahinter, aber jemanden dann eben zu lieben, wo uns je nachdem auch Böses will, dort merken wir, dort ist es viel herausfordernd. Dort braucht es eben mehr als nur einfach etwas, was mir zufällt, sondern dort hat es vielleicht auch ein Stück weit eben mit einer Entscheidung zu tun, mit einer Proklamation zu tun, damit, dass ich weniger nur eine Sache vom Herzen ist, sondern eben auch eine Sache vom Willen. Und genau dieser Sachverhalt wird dann eben beschrieben, ab dem Vers 32. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nach Gott fragen, nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Und das, was ich spannend finde, in dieser Liebe, die jetzt hier beschrieben wird, ist es wie jetzt hier in diesem Beispiel eine Liebe, die eben auf eine Gegenleistung beruht. Also ich finde dass der Vers mit dem Leihen noch spannend, weil das ist ja etwas, was passiert. Man kann sich einen Kredit holen, aber der, der mir einen Kredit gibt, der gibt er mir, weil er dahinter einen eigenen Profit sieht. Nicht einfach so, weil er findet, ja, du bist ein toller Typ, sondern er möchte Gegenleistung. Und Jesus stellt eben genau das Denken auf den Kopf. Und es geht nicht darum, in unserer Liebe, dass wir eine Gegenleistung erwarten, sondern es geht einfach um unser Geben. Die Liebe ist auch sehr gut beschrieben in dem bekannten Text aus dem 1. Korinther 13. Was heisst, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Also das ist die Latte relativ hoch, was da gegeben ist. Ja, wir sind immer noch in dieser Frage, wie sieht so eine christliche Ethik aus? Wir haben bis jetzt gesehen, es ist eine Ethik, die auf vielen Ebenen spielt, wo global irgendwie alles unser Handeln umfasst. Wir haben gesehen, es soll eine selbstlose Liebe sein. Ich möchte euch noch zwei Punkte weitergeben. Ihr werdet noch sehen, dass die christliche Ethik auch positiv ist und dass sie sich am Außergewöhnlichen orientiert. Wir gehen zuerst zum Positiven. Vers 31: Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist ja so. Man nennt den Vers, das ist die goldige Regel. Also so, wie wir möchten, dass andere mit uns umspringen, so sollen wir auch uns ihnen gegenüber verhalten. Und es gibt ja ein Sprichwort, es ist wie ein gereimtes Sprichwort entstanden daraus, wo heisst, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Jetzt weiss ich nicht, wenn du schnell das Sprichwort mit dem ursprünglichen Bibelvers vergleichst, ob dir ein Unterschied auffällt. Mir fällt auf, dass der Bibelvers eigentlich positiv formuliert ist. Also quasi eine Handlung erfordert, während das Sprichwort eigentlich negativ formuliert ist und eigentlich auf das aussieht, was man nicht machen soll. Und das finde ich spannend, weil ich wirklich glaube, christliche Ethik ist eine zutiefst positive. Sie besteht darin, um zu zeigen, was gut ist. sie stellt sich nicht unbedingt, natürlich stellt sie sich auch gegen Sachen, die nicht gut sind, aber in erster Linie geht es darum, dass wir das Positive erwähnen. Und ich glaube, das ist ja auch herausfordernd. Also, ich meine, mir ist es bis jetzt in meinem Leben zumindest nicht schwer gefallen, niemanden umzubringen. Habe ich jetzt eigentlich gut können handeln damit. Also so das Negative zu lassen. Natürlich gibt es auch Sachen, wo es schwieriger ist, das Negative zu lassen. Aber doch ist es grundsätzlich mal einfacher, etwas nicht zu tun. Und doch herausfordernder, wenn ich dann aufgefordert werde, das Gute zu tun. Also jemanden zu segnen, ist herausfordernder, als jemanden nicht umzubringen. Gut, vielleicht ist manchmal Segen herausfordernder, als jemanden zu fluchen. Das ist so. Genau, und immer wieder ein gutes Lernfeld. Mich hat auch so ein bisschen, als ich überlegt habe, ist mir so ein bisschen aufgefallen, es gibt auch Beispiele, gerade wenn man so sieht, wie wir als Christen, ich sage jetzt mal, wir als Christen global auftreten, dann merke ich ganz oft, werden wir auch wahrgenommen, oft wird es natürlich auch verdreht, werden wir auch verdreht wahrgenommen, aber oft werden wir einfach auch wahrgenommen als die, die irgendwie gegen etwas sind. Ich mag mich erinnern, das ist doch einige Jahre schon her, hat es die famose Minarett-Initiative gegeben und ich habe mich manchmal ein bisschen genervt. Natürlich ist das irgendwo ein Thema, wo man sich Gedanken machen kann, aber ich habe mich manchmal ein bisschen genervt, dass wir einfach auftreten sind, dass die, also nicht wir, gewisse Leute auftreten sind, dass die einfach mal dagegen sind. Oder für mich ist eigentlich ein gutes Beispiel, finde ich, und das ist dann eben spannend, dass es sehr verdreht wahrgenommen wird, ist für mich zum Beispiel der Marsch fürs Leben. Ich finde es eigentlich schön, dass man sagt, wir stehen an und sagen in erster Linie mal, für was wir sind. Wir sind fürs Leben, wir sind für das ungeborene Leben. Und es ist dann sehr stark auch verdreht und das heisst, ja, die sind einfach gegen Abtreibung, die sind einfach gegen die Freiheit von der Frau oder was auch immer. Also man sieht schon, es wird sehr schnell verdreht und doch, glaube ich, haben wir etwas, was wir daraus lernen können und daraus ziehen können, auch für unseren eigenen Umgang, dass wir versuchen, das erste Mal das Positive zu betonen und das Positive zu tun. Jetzt komme ich noch zum letzten Punkt. Die christliche Ethik tut sich am Außergewöhnlichen orientieren. Und da kommen wir jetzt noch zum Abschluss eben zu dem Vers von der Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und spannend ist ja noch eben, da werden wir jetzt tun wir uns schon mal am Außergewöhnlichen orientieren. Also so wie unser Vater ist, so sollen wir sein. Also es ist herausfordernd. Ich meine, so barmherzig zu sein, wie er ist. Und vielleicht wird es noch ein Stückchen herausfordernd, wenn wir den Text aus dem Matthäus sehen, wo wir den Paralleltext, den wir heute Morgen auch gehört haben, wo es eben nicht nur heisst, wir sollen barmherzig sein, sondern wir sollen vollkommen sein, so wie unser Vater vollkommen ist. Also da ist die Latte wieder sehr, sehr hoch, aber zeigt ein Stück weit, wir dürfen uns am Außergewöhnlichen, am Höchsten orientieren. Und es ist schon so, wenn wir uns vielleicht mit irgendjemandem, mit irgendeinem Nachbarn vergleichen, dann mag sein, vielleicht auch nicht immer, aber dass wir das vielleicht standhalten und dann sagen, ja, mal, ich glaube, ich bin besser als der jetzt in meinem Verhalten. Aber wenn wir uns am höchsten Maßstab, an dem vom Vater im Himmel, vergleichen, dann merken wir auch, und auch das ist ja schlussendlich auch das Ziel von dieser Bergpredigt vom Gesetz, dass wir alle die Barmherzigkeit brauchen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wenn wir uns am höchsten ausrichten und die Latte extrem hoch legen, dann ist es wichtig, dass wir wissen, wir stehen auf dem Fundament von der Barmherzigkeit. Und wir werden es lang nie erreichen, aber wir dürfen uns ausrichten nach dem. So seid nun vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Möchte ich kurz zusammenfassen, nochmal die vier Punkte. Wie sieht die christliche Lehre, die christliche Ethik jetzt da laut der Bergpredigt aus? Sie ist einerseits eine Ethik, die sehr umfassend ist, die also alles mein ganzes Handeln dazugehört, sowohl mein physisches Handeln mit meinen Händen, wie auch das, was ich sage und selbst das, was ich denke. Dann ist es eine Ethik, die selbstlos ist, also wo das Du liebt und nicht das Ich liebt, wo ja, auch keine Gegenleistung in dem Sinn erwartet. Dann ist sie eine positive Ethik, die das Positive betonen, also für was sie ist in erster Linie, nicht gegen was sie ist. Und eben eine Ethik, die sich am Höchsten, am Außergewöhnlichen orientiert. Und ich möchte noch beten und uns auch vielleicht wieder neu so ein bisschen Kraft zusprechen, dass wir doch in dieser, wie gesagt, in dieser Latte, die sehr hoch liegt, dass wir da immer mal wieder so uns gelingen, diese Latte zu überspringen. Und wie so im Hochsprung, ist man dann zwar nach 3 Versuchen, ist man dann irgendwann mal draußen. Aber wir dürfen immer mal wieder einen neuen Versuch wagen. Und die Matte, wo man dann drauf springt, die ist sehr barmherzig, auch wenn die Latte geht. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir uns nach dir ausrichten dürfen. Du bist vollkommen, du bist barmherzig. Und so wie du bist, dürfen wir werden oder dürfen wir streben danach zu werden. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, dass wir einfach so auch leuchten in dieser Welt, weil wir ja ganz anders, je nachdem, können sein, wie es die Welt ist. Und ich bitte dich einfach, dass du uns ausrüstest danach, dass wir deine Jünger sein dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir tun, was du da hast. Und danke, dass wir das alles tun dürfen im Wissen darum, du bist ein barmherziger und ein gütiger Gott. Und so bitte ich dich einfach für jede einzelne Person, die da innen ist, du siehst, wo unsere Herausforderungen sind, wo uns das schwerer fällt. Und da bitte ich dich einfach um eine neue Portion von deinem Heiligen Geist, dass wir erfüllt werden von dem Geist und dürfen vorwärts gehen als Salz und Licht von dieser Welt. Amen.